Deutschlandfunk.
So wird Karina in Odessa im Moment geweckt.
Heute 5 vor 6 habe ich den Luftalarm gehört. Dann habe ich sofort gelesen, ein Drohnenangriff auf die Stadt. Aber ich konnte nicht aufstehen. Ich war so erschöpft, ja.
Sich irgendwie in Sicherheit bringen? Karina fehlt die Kraft. Russland greift die Ukraine gerade heftig an und viele sprechen vom schwersten Winter seit Kriegsbeginn.
So kalt wie jetzt habe ich das zumindest während der Invasion, während des Krieges nicht erlebt.
-12 Grad werden es heute Nacht in Kiew, wo unser Korrespondent Peter Sawicki gerade ist. Viele haben keine Heizungen, Strom oder Wasser. Auch Karina erlebt das in Odessa und trotzdem sagt sie:
Wir leben weiter, erschöpft, verwundet. Aber auch standhaft.
Russland nutzt die Dunkelheit und die Kälte als Waffe. Was für Karina die stärkste Waffe der Ukraine ist und wie sie sich durch ihren Alltag kämpft, das hört ihr heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News sprechen wir mit Menschen, die von einer Nachricht direkt betroffen sind. Und dazu bekommt ihr die wichtigsten Hintergrundinfos. Es ist Mittwoch, der 21. Januar. Gäbe es noch Direktflüge von Deutschland in die Ukraine, dann läge Odessa nur 2 Flugstunden entfernt. Dort am Schwarzen Meer lebt Karina. Sie ist Journalistin und Lehrerin. Wir sind mittags zum Interview verabredet. Und schon da merkt man, alles, was mal selbstverständlich war im Alltag, ist für sie gerade eine Herausforderung. Sie sucht ihre Kopfhörer.
Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich sie aufladen konnte. Wir haben keinen Strom.
Aber dann klappt's. Karina, wie sehr musst du denn gerade abwägen, für was der Smartphone-Akku überhaupt noch reicht?
Ja, wer Strom gibt es bei uns überhaupt nur wenige Stunden am Tag. Manchmal auch gar nicht. Und das ist sehr schwer. Außerdem habe ich seit 5 Tagen jetzt kein Wasser mehr und das ist schrecklich. Und ich habe zum Beispiel Glück, ich habe noch Heizung und das ist wirklich großes Glück, aber sehr viele Menschen in Odessa, in Kiew haben sie nicht. Und ich spreche mit Familien, mit älteren Menschen, mit Alleinerziehenden, deren Wohnungen komplett auskühlen. Das betrifft längst nicht mehr zum Beispiel einzelne Viertel, ja, sondern große Teile der Stadt. Und ich habe gesagt, ich habe kein Wasser und fast keinen Strom und das ist unerträglich. Ich kann nichts planen, ich kann wirklich nicht normal arbeiten.
Ja, wie ist das denn für dich überhaupt mit Essen kochen, Frühstück, da fängt das ja schon an.
Heute habe ich noch nicht gefrühstückt, ich habe nur eine Banane gegessen, weil ich wirklich erstens keine Zeit hatte und zweitens, weil es wirklich so extrem alles schwierig ist, das zu machen. Aber nach unserem Interview gehe ich nach unten, dort gibt es ein kleines Café und die haben einen Generator und dort werde ich etwas frühstücken oder keine Ahnung, zu Mittag essen. Alles zusammen, alles komplett. Mhm. Aber das ist jetzt schon kein Ausnahmezustand, das ist schon Teil des Alltags. Wir haben die ganze Zeit manchmal 5, manchmal 10 Mal pro Tag Luftalarme, Drohnen- und Raketenangriffe. Ja, und eigentlich kann man fast nicht schlafen. Das ist auch ein Problem.
Ja, das heißt, du schleppst dich eigentlich den ganzen Tag mit Schlafmangel durch einen eh schon wahnsinnig schwierigen Tag.
Genau, und man wacht auch davon auf. Man schläft damit ein. Zum Beispiel heute 5 vor 6 habe ich den Luftalarm gehört, dann habe ich sofort gelesen, Drohnen, ein Drohnenangriff auf die Stadt, aber ich konnte nicht aufstehen, ich war so erschöpft. Manchmal denke ich, nein, ich will das nicht mehr lesen, das ist falsch.
Was machst du normalerweise bei Luftalarm, wenn du jetzt nicht so erschöpft bist, dass du nicht mehr aufstehen kannst?
Das ist unterschiedlich, ehrlich gesagt. Wenn ich zum Beispiel in der Schule bin, dann gehe ich mit den Schülern, wir gehen dann in die Tiefgarage. Aber zurzeit ist es so kalt, in der ganzen Ukraine ist es so kalt, dass wir zum Beispiel, ich meine, die Oberschule diese Woche Distanzunterricht hat. Aber das ist auch ein Problem. Zum Beispiel, ich hatte heute Distanzunterricht mit meiner 11. Klasse, ja. Mit meiner Abiturklasse hatte ich heute Unterricht und ich habe keinen Strom, die haben keinen Strom. Wir haben den Unterricht trotzdem gehabt, aber manchmal konnten wir einander nicht so unbedingt gut hören, sehen konnten wir einander nicht, aber hören, naja, es ging. Ja. Aber es war schwer. Es war schwer. Aber trotzdem waren fast alle Schüler da.
Das heißt, ihr trefft euch sozusagen per Smartphone und habt alle irgendwie Powerbanks?
Alle haben Powerbanks, das ist klar. Und auch einige Powerstationen. Aber trotzdem reicht das nicht, weil wir manchmal ein paar Tage im Blackout sind. Zum Beispiel hatte gestern eine Mutter geschrieben, dass ihre Tochter nicht am Unterricht teilnehmen kann, weil sie seit 4 Tagen überhaupt keinen Strom haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel Strom ein paar Stunden pro Tag. Ja, und die Familie, die hat überhaupt keinen Strom. Das hängt davon ab, in welchem Viertel du bist, wo der letzte Angriff war. In vielen Wohnungen sind die Temperatur dann auf 10, auf 8 Grad, manchmal sogar darunter.
Auch in der Hauptstadt Kiew sitzen Hunderttausende gerade in kalten Wohnungen. Präsident Volodymyr Zelensky spricht von 4000 Gebäuden ohne Heizung. Mehr als die Hälfte der Menschen haben keinen Strom. Wer die Hauptstadt verlassen kann, soll das machen, hat Bürgermeister Vitali Klitschko schon vorletzte Woche gesagt. Warum greift Russland gerade jetzt wieder so massiv Strom- und Heizkraftwerke an? Mein Kollege in Kiew kann es sagen, Peter Sawicki.
Also eigentlich tut ja Russland seit 4 Jahren nichts anderes. Es versucht, das Land hier zu erobern oder zumindest sich die Ukraine gefügig zu machen und die Menschen hier zum Aufgeben auch zu zwingen. Und diese Taktik der Luftangriffe, ganz konkret unter anderem auf die Energieinfrastruktur, das dient eben auch der Terrorisierung der Zivilbevölkerung. Das ist ganz klar so, auch wenn Russland immer wieder was anderes behauptet. Und das macht es seit ganz konkret Herbst 2022. Naja, und jetzt ist die Situation folgende, dass durch die zahlreichen, man kann die ja gar nicht mehr zählen, Luftangriffe in den vergangenen eben 4 Jahren sehr viel kaputt gegangen ist und dabei auch Infrastruktur, die nicht so ohne weiteres ersetzt oder repariert werden kann, also neben Kraftwerken, Umspannwerke zum Beispiel auch, aber auch andere Anlagen, die können teilweise nicht mehr repariert werden oder nur sehr langsam. Und da kommen jetzt eben diese weiteren massiven Luftangriffe hinzu. Und das führt eben zu der Situation, die wir jetzt haben, dass es immer größere Energiemängel gibt. Und das passiert in einer Zeit, in der Winter so kalt ist wie seit Jahren nicht. Ich selber fahre seit 2018 regelmäßig in die Ukraine und so kalt wie jetzt habe ich das zumindest während der Invasion, während des Krieges nicht erlebt. Also natürlich eine sehr ungünstige Lage.
Ja, du würdest sagen, das ist der härteste Winter seit Kriegsbeginn?
Absolut, seit Kriegsbeginn auf jeden Fall. Ich weiß noch, als ich im Frühjahr ziemlich genau vor 3 Jahren zum ersten Mal während eben des Krieges hier vor Ort war. Da war es auch kalt, es war Winter, aber gar kein Vergleich zu der Situation jetzt. Da waren das so Frostphasen, Kältephasen, ein paar Tage, in denen es mal kalt war, aber dann eher nachts und tagsüber konnte man sich dann wiederum ganz gut aufwärmen. Da konnte man auf jeden Fall damit klarkommen, dass es dann eben Stromausfälle und Heizungsausfälle gab. Das ist jetzt auf jeden Fall eine ganz andere Situation.
Ja, warum sind Großstädte wie Odessa oder auch die Hauptstadt Kiew denn besonders verwundbar?
Ich würde nicht sagen, dass sie besonders verwundbar per se sind. Also Kiew und Odessa, das sind natürlich strategisch mit die wichtigsten, vielleicht die wichtigsten Großstädte. Kiew als Hauptstadt logischerweise, als die größte Stadt. Odessa ist die drittgrößte Stadt der Ukraine, hat den wichtigsten Hafen, der vor allem auch funktioniert. Und dementsprechend werden diese Ziele ganz besonders in Angriff genommen, um dann auch natürlich besonders viele Menschen zu terrorisieren. Oder wie im Fall Odessa, die wirtschaftlichen Kapazitäten des Landes, so gut es geht, aus russischer Sicht zu zerstören, zu untergraben. Aber in dem Sinne sind die Städte stärker verwundbar geworden, weil, das hört man im Hintergrund vor allem von Experten, dass die Luftabwehr, die Flugabwehrsysteme in der Ukraine auf jeden Fall nicht mehr so gut aufgestellt sind, wie das noch vor einigen Monaten der Fall ist. Da kommt zu wenig Munition nach. Bei einigen Systemen herrscht offenbar akuter Mangel. Es ist nicht so, dass die Städte gar nicht geschützt sind, aber die Flugabwehr ist löchriger geworden. Das ist eines der Probleme.
Wir sprechen hier bei Unboxing News ja oft mit Menschen in der Ukraine. Wir wollen verstehen, wie sie das alles durchhalten. Karina aus Odessa sagt:
Wir versuchen, wenn es geht, normal zu leben, obwohl es natürlich nicht geht. Normal ist hier ein seltsames Wort. Aber ich versuche, ruhig zu bleiben und zu funktionieren. Aber ich sage ehrlich, es gibt Momente der Verzweiflung, wie heute zum Beispiel. Da habe ich meiner Mutter gesagt, ich kann wahrscheinlich nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin die ganze Zeit hier, ja. Das ist schon der vierte Kriegswinter. Und ich wollte die Ukraine nicht verlassen. Das ist meine Heimat und ich fühle mich hier gebraucht. Ich bin Journalistin, ich bin Lehrerin, ich spreche viele Sprachen. Ich habe bei vielen Hilfstransporten geholfen und so weiter und so fort. Aber man fragt sich, wie lange ein Mensch unter solchen Bedingungen stabil bleiben kann. Und das funktioniert jetzt im Moment weniger durch Systeme als durch Gemeinschaft. Und was ich zum Beispiel erlebe, dass das Leben, wie ich gesagt habe, das Leben weitergeht. Es gibt Hochzeiten zum Beispiel oder Konzerte. Es gibt im Theater gibt es Vorstellungen, auch im Luftschutzkeller. Ich war zum Beispiel im Opernhaus und dann gab es einen langen Fliegealarm, länger als eine Stunde. Und die Sängerin, die hat unten mit den Menschen gesungen. Das hat mich so berührt. Die Situation war so schwer an diesem Tag. Nichts hat funktioniert. Und diese Sängerin hat so viel Hoffnung gegeben. Ja?
Du hast eben erzählt, dass du zu deiner Mutter gesagt hast, du weißt nicht, ob du noch durchhältst. Was für Szenarien gehen dir da durch den Kopf? Was überlegst du zu tun?
Das ist eine gute Frage. Meinen Koffer habe ich noch am 24. Februar im Jahre 2022 eingepackt. Aber ich habe keine Szenarien, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ich sage mir immer wieder, okay, warte noch, halte durch. Ja, aber wenn man nie weiß, ob die nächste Nacht ruhig bleibt, ob dein Haus noch steht, ja, ob es morgen Strom gibt, dann lebt man nicht mehr, man wartet. Aber ich kann nicht die ganze Zeit in diesem Wartezimmer das Leben sein. Und diese Angst ist leise, aber dauerhaft. Und genau das ist das Ziel dieser Angriffe, nicht nur zu zerstören, sondern zu zermürben. Und dennoch zerbrechen wir nicht, hoffentlich nicht.
Ja.
Wir leben heute zwischen dieser Dunkelheit und Hoffnung, aber man weiß nicht, was auf uns morgen wartet.
Zermürbte Menschen, löchrige Luftabwehr, zerstörte Infrastruktur. Erreicht Russland gerade einen Teil seiner Ziele in der Ukraine? Mein Kollege in Kiew, Peter Sawicki, sagt:
Das würde ich so jetzt noch nicht sagen, weil ja die Situation nicht kollabiert momentan. Also das ist kein leichter Alltag hier, aber noch kann er aufrechterhalten werden. Und die allermeisten Menschen sind ja hier in der Stadt und auch im Land geblieben und versuchen, dem zu trotzen. Russland versucht, eher auf anderen Wegen seine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, da müssen wir dann auf die globale Bühne schauen, auf das Weltwirtschaftsforum in Davos, auf die Entwicklungen rund um Grönland, die Annexionspläne von Donald Trump, die sich zuspitzende Konfrontation mit Europa. Und das ist auch etwas, wovor beispielsweise ein bekannter Publizist gewarnt hat hier in der Ukraine, dass die Partner des Landes, dass da jetzt so ein tiefer Streit, na, der ist ja schon da, aber dass er sich noch verschärfen könnte und dass das zum Problem für die Ukraine werden würde, dass sich das dann auf die Unterstützung auswirken könnte. Und ich glaube, auf der Ebene hat Russland derzeit vielleicht sogar die größere Hoffnung, dass man dort siegreich auf der Ebene hervorgehen kann. Soweit ist es jetzt auch noch nicht. Aber ich glaube, mindestens genauso stark wie auf die Lage im Land müssen wir auf die weltpolitische Bühne schauen und wie sich das dann auf die Unterstützung für die Ukraine dann eventuell auswirkt.
Er will das Blutbad in der Ukraine beenden, sagt US-Präsident Donald Trump heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Mit Putin will er sich beraten und Zelensky bald treffen. Konkreter wird er nicht. Wie schaut Karina jetzt auf die nächsten Tage und Wochen?
Optimistisch bin ich nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Dieser Angriff, diese Dunkelheit, dieses Leben zwischen Dunkelheit und Hoffnung, zwischen Sirenen und Alltag, zwischen Erschöpfung und dieser inneren Stärke. Wir sind alle sehr müde, aber wir sind nicht gebrochen. Trotzdem bleibt ein bisschen Optimismus, ja. Wir arbeiten weiter, wir lernen weiter, wir helfen einander, wir leben weiter. Erschöpft, verwundet, aber auch standhaft. Und wahrscheinlich genau darin liegt jetzt unsere Stärke und unsere Waffe.
Was gibt's für dich gleich in deinem Café?
Wahrscheinlich esse ich jetzt einen Kuchen und trinke ein Pistazienlatte Macchiato.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Die Redaktion der Folge hatten Ingo Rockenberg, Jana Niehof und Jens Töppen. Produktion Uwe Bräunig. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.